junge Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Herzlich willkommen zur 31. Folge mittlerweile, Sven, habe ich gesehen. Finde ich respektabel, oder?
Kann man mal machen, ja.
Kann man machen. Also damit auch herzlich willkommen an dich.
Hallo.
Ich möchte hier jetzt mal mit so einer kleinen Anekdote aus meinem Berufsleben einsteigen, weil mich diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, auch dazu gebracht hat zu sagen, ey, wir müssen jetzt eine Folge machen, in der wir sowohl über den Bauernprotest als auch über all das, was wir in der letzten Woche oder in den letzten Wochen rund um die AfD passiert ist, besprechen. Also quasi die Erkenntnis, die ich durch dieses Erlebnis hatte, dass das irgendwie alles auf eine indirekte Art zusammenhängt und dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass wir jetzt nur aus Aktualitätsgründen sagen, ach komm, lass mal irgendwie über beides sprechen, weil wir uns nicht entscheiden können, weil ja beides gerade irgendwie passiert ist, sondern irgendwie da so das Ganze doch so ein Gefühl transportiert, was man vielleicht zusammenpacken kann. Und was war passiert? Ich war am 14. Januar beruflich morgens am Vormittag rund um das Brandenburger Tor unterwegs. Der 14. Januar, kurze Einordnung, das war der Sonntag vor dieser großen Bauernprotestdemo. Und da sind schon ganz viele Bauern angereist. Da standen auch einige Bauern, standen die ganze Woche schon da, haben da so eine Mahnwache gemacht auf der Straße des 17. Juni. Ich habe da erst bei den Bauern und bei diesen Spediteuren gedreht und habe da geschaltet, weil wir darüber berichtet haben. Wie gesagt, manche standen da schon eine Woche und dazu kann man später auch nochmal viel sagen, was das für Leute waren, die da ständen. Das ist alles auch nicht unumstritten. Ohne jetzt direkt auch, will ich direkt dazu sagen, jetzt irgendwie alle in einen Topf zu werfen, weil ich finde das falsch bei den Bauern. Das ist einer der größten Probleme, wie ich finde. Aber es gibt sie auch, das muss man auch sagen. Die ganze Straße zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule war ja da eine Woche eigentlich vollgestellt mit Traktoren und am Montag war es dann so richtig krass. Aber was ist dann passiert? Denn ebenfalls an diesem Sonntag um 14 Uhr gab es dann einen Demo-Aufruf, der ja relativ spontan war, von einem relativ breiten Bündnis aus Parteien und Zivilgesellschaft. Die haben gesagt, hier 14 Uhr Pariser Platz zu einer Anti-AfD-Demo aufgerufen. Und das ist ja quasi einfach die andere Seite des Brandenburger Tors. Auf der einen Seite ist die Straße 17 Juni, auf der anderen ist der Pariser Platz. Für alle, die Berlin nicht kennen, das ist da, wo dieses Adlon ist, also dieses Luxushotel. Da hat Michael Jackson mal das Kind rausgehalten, sein Adoptivkind da rausgehalten, falls sich jemand erinnert. Das war ein großer Skandal. Der Grund für diese Demo, also für diese Anti-AfD-Demo, war dann natürlich diese Veröffentlichung von Korrektiv rund um das Geheimtreffen, unter anderem ja mit Vertretern der AfD, aber auch der Werteunion mit Martin Sellner, wo sie über die Remigration gesprochen haben. Ihr habt das alle sicher mitbekommen. Der Artikel war 4 Tage vorher veröffentlicht worden. Und eben genau rein in diese Woche der Bauernproteste auch. Und was ist dann 4 Tage später passiert dort rund ums Brandenburger Tor? Auf der einen Seite des Brandenburger Tors standen die Bauern mit ihren Treckern und Feuertonnen, teilweise eine Woche schon, haben da irgendwie auch böse Onkels und Freiwild gehört und so, hatten da irgendwie so ihre Volksfeststimmung und die sind alle angereist aus den ländlichen Gebieten aus ganz Deutschland. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, da am Pariser Platz, da stand dann halt irgendwie überwiegend so junge, hippe Berliner Bildungsbürgertum angereist, so wie sie aussahen, alle aus dem Prenzlauer Berg. Und ich dachte nur so, wow, also so nah beieinander hat man eigentlich noch nie erlebt, wie weit diese beiden gesellschaftlichen Gruppen eigentlich voneinander entfernt sind. Das hat mir dann irgendwie doch zu denken gegeben, weil ich dachte, boah, ey, das ist echt krass, wenn man sich die Leute da auf der Anti-AfD-Demo anschaut, die mit so einer, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen fies, auch mit so einer Selbstgerechtigkeit sich da hinstellen. Ich finde das ja auch eine gute Sache, das ist vielleicht auch echt mal Zeit, das so zu machen. Aber man hat denen schon auch so angemerkt, dass denen diese andere Welt, die Probleme, Bedürfnisse, aber vielleicht auch politischen Einstellungen, die nun mal auf der Seite der Bauern da teilweise herrscht, so fremd sind und die das so abstoßend finden, dass sie das auch irgendwie gar nicht wahrgenommen haben und umgekehrt auch diese Bauern, glaube ich, überhaupt keinen Plan davon haben, wie halt so dieses akademische Bildungsbürgertum in Berlin lebt. Und ich glaube, das ist irgendwie alles so ein Teil des Problems. Und das Ganze hatte dann auch noch so fast so eine plumpe Symbolik, weil die einen stehen im Westen und die anderen stehen im Osten, nur quasi umgekehrt. Die Bauern stehen im Westen, die alle aus dem Osten kommen und die Berliner Hipster, die stehen auf der Seite von Westdeutschland. Und da hatte ich dann irgendwie das Gefühl, es brodelt halt doch immer noch relativ viel in der Gesellschaft. Und das hat sich in den Bauernprotesten ausgedrückt, die ja am Ende, lasst uns ehrlich sein, nicht mehr um irgendwie den Agrardiesel ging, sondern da ging es um viel, viel mehr. Es ging irgendwie darum, die Unzufriedenheit auszudrücken, ob die berechtigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und auf der anderen Seite hast du diese Anti-AfD-Demos, was, wo man natürlich auch sagen muss, in Berlin ist es auch so relativ einfach, gegen die AfD zu demonstrieren. Ich glaube, im Osten, da gehört auch schon viel mehr Mut dazu. Und diese beiden Proteste sind irgendwie so aufeinander geprallt, dass ich irgendwie dachte, ey, das hängt schon irgendwie zusammen und da kann man mal drüber reden, wie viel, was das eigentlich mit der Gesellschaft macht, ob das was bringt, ob die Bauern so schlimm sind, ob die recht sind, wie weit da so eine rechte Unterwanderung stattfindet. Und auf der anderen Seite kann man mal gucken, was könnten eigentlich diese AfD-Demos bringen oder vielleicht schaden sie auch eher, schaffen wir dadurch irgendwie diesen Erfolg, diesen Höhenflug der AfD zu bekämpfen. Und deswegen ist einfach die Frage, was ist so dein Gefühl, als du diese großen Demonstrationen jetzt von beider Seite gesehen hast? Brodelt da was? Bricht da was durch, wieder was Neues oder eigentlich alles beim Alten?
Das ist eine Frage, die, glaube ich, echt schwierig zu beantworten ist. Natürlich ist es so, also was man da so sagen muss, ist natürlich, also vor allem die Proteste jetzt gegen Rechtsextremismus sind, glaube ich, eine Besonderheit, weil so viele Menschen in so kurzer Zeit, glaube ich, lange nicht mehr auf der Straße waren. Natürlich gab es immer mal wieder Großdemonstrationen, die viele Menschen auf die Straße gebracht haben, aber ich glaube, in dem Ausmaß, wie wir es jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, war das schon lange nicht mehr da. Dazu logischerweise die Bauernproteste, wobei da muss man tatsächlich dazu sagen, dass die jetzt, glaube ich, auch etwas überdramatisiert wurden, wenn man das mal so darstellen möchte, denn verglichen mit früheren Bauernprotesten, die es ja auch schon gab, es ist ja nicht das erste Mal, dass Bauern protestieren, gab es schon immer, oder nicht schon immer, aber gibt es immer mal wieder diese Proteste. Zum Beispiel 1987, da sind 20.000 Bauern mal gegen die Agrarpolitik von Helmut Kohl auf die Straße gegangen. Unterschied damals war, weil wir jetzt gerade schon bei Ost und West waren, 1987 war Deutschland noch geteilt. Das heißt, die Hauptstadt der Bundesrepublik lag noch in Bonn und da durften einfach keine Trecker rein, weil die Stadt zu klein und zu eng war. Deswegen wirkte das Ganze jetzt natürlich deutlich spektakulärer mit den vielen Treckern, war aber wahrscheinlich verglichen mit alten Bauerndemonstrationen gar nicht so groß. Dazu kommt natürlich noch der Aspekt, dass es sowieso weniger Landwirte gibt, das aber nur nebenbei. Trotzdem kann man natürlich sagen, da brodelt etwas oder da kommt etwas hoch, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen haben, dass die aktuelle Bundesregierung, was so Kommunikationsstrategien angeht, deutlich am Ziel vorbeischießt und natürlich viele Aspekte, die wir aktuell auch haben, sehr schwer zu fassen sind für die Normalbevölkerung, sei es dieser Haushaltsstreit mit der Schuldenbremse und so weiter und so fort oder die wirtschaftliche Lage, in der wir uns gerade befinden. Das sind natürlich alles Punkte, die eher dazu führen, dass natürlich auch eine gewisse Unzufriedenheit in der Gesellschaft aufkommt, was ja verständlich ist und wo sich eben die Bundesregierung und allen voran auch Olaf Scholz mit seiner Nichtkommunikation mal wieder, und das ist ja auch keine Neuigkeit, keine neue Info, die wir hier bringen, mal wieder sehr stark ins eigene Bein schießt und natürlich dann durch sowas auch dafür sorgt, dass bestimmte Aspekte eben nicht so betrachtet werden, wie sie vielleicht betrachtet werden können. Das führt aber auch, finde ich, zu einem Problem, beziehungsweise zu einer Situation, dass jetzt natürlich plötzlich alle oder fast alle mit auf diesen Zug aufspringen. Bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, aber auch bei den Demonstrationen für die Bauern. Gerade bei den Aspekten der Bauern haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen echt einen unfassbar großen Populismus gesehen. Vor allem auch bei den konservativen Parteien, die das natürlich für sich nutzen wollten. Stichwort CSU, aber auch Freie Wähler. Komme ich gleich nochmal zu.
Und AfD.
Und AfD, genau. Die AfD ist sowieso hier nochmal ein Sonderfall, die natürlich jetzt versucht haben, die Bauernproteste für sich zu instrumentalisieren. Ich glaube, diese Geschichten, was im AfD-Grundsatzprogramm steht und was die AfD jetzt gefordert hat, ist vielen bekannt, aber man kann es vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, oder Gerrit will dazu was sagen?
Also ich kann es jetzt auch kurz zusammenfassen, aber ich will dazu dann auch noch was sagen. Das ist ja besonders spannend, weil die AfD hat in ihrem Grundsatzprogramm gesagt, man sollte eigentlich nach und nach alle Subventionen für die Bauern streichen, freier Markt, Wettbewerb und so weiter und so fort. Also da zeigt sich eigentlich klassisch die liberale Wirtschaftspolitik, die eigentlich in der AfD drinsteckt. Und erst jetzt mit den Bauernprotesten, wo man gemerkt hat, okay, man hofft damit vielleicht so eine grundsätzliche Massenbewegung anzustoßen, was ja nicht passiert ist, hat man da umgeschwenkt und hat dann plötzlich so ein Sofortprogramm auferlegt, wo dann plötzlich die Subventionen verdoppelt werden sollen. Ich möchte da aber dazu nochmal sagen, es ist halt super spannend, weil wir hatten es ja schon mal in der Corona-Folge erzählt, dass die AfD ja dort auch am Anfang die Position gesucht hat und am Anfang gesagt hat, so, na, jetzt müssen wir plötzlich die Corona-Maßnahmen erhöhen, weil man da dachte, das wäre jetzt die Oppositionsposition gegen die fundamentale Opposition. Das heißt, man sieht hier wieder bei der AfD ganz deutlich den Populismus, dass man eigentlich selber überhaupt gar keine politische Strategie oder politischen Kompass hat, sondern man eigentlich nur reagiert in der Hoffnung, möglichst viele Unzufriedene anzusprechen. Wollte ich nur noch mal sagen, dass wir das Beispiel auch bei Corona schon hatten, dass die AfD da ja auch nur reagiert hat und nicht von vornherein mit einer ideologischen Kompass irgendwie rangegangen ist oder mit einem moralischen Kompass, was irgendwie zur eigenen Parteipolitik passt.
Jetzt hast du die AfD schon angesprochen. Es gibt noch eine zweite Partei, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, die mehr und mehr in so eine Tendenz des Rechtspopulismus oder des rechten Randes abdriftet. Das ist, oder das sind die Freien Wähler in Bayern. Auch da ist es ähnlich. Markus Söder, natürlich, wir kennen ihn, nutzt natürlich jetzt diese Demonstrationen wieder und versucht für sich auch diese Demonstration positiv darzustellen, wobei man, und das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, davon ausgehen kann, dass der Großteil der Menschen, die auf die Straße gegangen sind, das kann man auch in Interviews lesen von Demonstrationsbeobachtern, das sind wahrscheinlich weniger Menschen, die aus einem konservativen Spektrum kommen, die da auf die Straße gehen, sondern auch da haben wir wieder eher progressives Spektrum, das hier auf die Straße geht, Familie mit Kindern, aber eben auch parteipolitisch engagierte Leute, aber ich würde fast behaupten, der klassische CSU-Wähler wird sehr selten bei so einer Demonstration auf der Straße gewesen sein, auch wenn wir so ein bisschen an die Teilnehmerzahlen in München denken, der Demonstration München, SPD-Hochburg und eben keine CSU-Hochburg, das nur zum Hintergrund, aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist natürlich...
Kurz, du hast jetzt über die Demonstration gegen die AfD gesprochen und nicht über die Bauernproteste.
Genau, ich habe jetzt über die Demonstration gegen die AfD gesprochen. Ich glaube, Bauernproteste nochmal außen vor, aber das passt, wie gesagt, beides zusammen, weil wir einen gewissen Herren hier auch wieder nennen können. Und zwar den Herrn Aiwanger. Das ist die dritte Folge, wo wir mal wieder auf...
Du liebst ihn einfach. Liegt es daran, dass du in Bayern gewohnt hast eine Zeit lang?
Genau, ich habe ja eine Weile in Bayern gewohnt und deswegen habe ich ja so eine besondere Liebe zu den Freien Wählern, aber auch zu CSU natürlich. Aber worauf ich tatsächlich zu sprechen kommen wollte, ist, dass Söder jetzt gesagt hat, diese Demonstrationen seien ein sehr gutes Signal eben für die Demokratie. Gleichzeitig lässt aber der Herr Söder mal wieder seinen Kampfhund, den Hupsi, also Herrn Aiwanger, machen, was er will. Denn Aiwanger hatte jetzt in Bezug auf die Demonstration davon gesprochen, dass diese eben vielfach von Linksextremisten unterwandert seien und hat auch sonst sich eher spottend und negativ über diese Demonstration geäußert und hat im gleichen Zusammenhang auch, und das ist jetzt eben das, wo es wieder zusammenpasst, Aiwanger gegen die Demonstration gegen rechts, hat sich aber auf jedem Bauernprotest sehen lassen, hat auf jedem Bauernprotest gesprochen, hat versucht sozusagen ähnlich wie die AfD diese Bauernproteste für sich, für die Freien Wähler zu nutzen. Denn was man nicht vergessen darf, in diesem Jahr sind Europawahlen und auch im Allgemeinen Wahlen, die ja anstehen. Und natürlich versucht Aiwanger auch seine Partei dort in ein positives Licht zu rücken. Nutzt also eine ähnliche Strategie wie die AfD hier aus, also die Bauernproteste für sich vereinnahmen und spricht dann auch wieder von gesundem Menschenverstand und von anständigen Leuten, die diese Bauern eben seien.
Wie du und ich.
Wie du und ich, genau. Und sondern er geht auch wieder ganz klassisch darüber hinweg, wie das damals schon bei den anderen Demonstrationen waren, auf denen er gesprochen hat. Da werden dann Ampelsymbole an Galgen aufgehängt, also eine ganz klare negative Wendung, die hier genutzt wird. Und es gibt aber keine Kritik daran. Das heißt, Aiwanger kann wieder machen, was er möchte. Und er ist immer noch, das darf man nicht vergessen, er ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, also von einem der größeren Bundesländer, das wir haben, ein relativ einflussreiches Bundesland. Und ein Markus Söder, der immer wieder so tut oder sich immer wieder, in Anführungsstrichen, auch als einer der Menschen inszeniert, die eine Brandmauer gegen die AfD haben, der hat einen Herrn unter sich, der quasi sein Steigbügelhalter ist, wenn man das so möchte, vielleicht jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber Söder spricht kein Machtwort. Das kritisiert der Mann Olaf Scholz, dass Olaf Scholz kein Machtwort spricht, aber Söder macht hier genau das Gleiche. Er duckt sich vor dem Verhalten von Hubert Aiwanger weg und da würde ich auch sagen, das ist diese Doppelseitigkeit, die wir bei Markus Söder ja schon immer gesehen haben. Er versucht so ein bisschen hier mit dem Trend zu gehen. Jetzt stellt er sich auf die Seite der Proteste gegen die AfD. Die CSU will jetzt plötzlich auch diese Proteste mit organisieren bei den kommenden Protestmärschen, was auch immer da angesetzt ist. Auf der gleichen Seite ist aber sein Koalitionspartner der sich nicht eindeutig gegen rechts abgrenzt und der Unterstellungen in den Raum wirft, dass diese Proteste eben von links organisiert sind und der sich eigentlich nur spottend über diese Proteste äußert. Das ist, glaube ich, wieder ein großes Problem und das ist auch ein Problem, was, glaube ich, weit über diese ganze Thematik hinausgeht. Also auch da sieht man so diese Verbindung. Aiwanger, der sich eben auf diesen Bauernprotesten sehen lässt, Politik macht gegen die Regierung, gegen eine gewählte Regierung und der gleichzeitig sich aber auch wieder nicht von Rechtsextremismus distanziert. Und das ist eben nicht das erste Mal, dass Aiwanger hier so problematisch auftritt. Und es kommt eben kein Wort der Kritik von Markus Söder dagegen.
Okay, ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, Sven, ja. Und da sage ich dann erstmal, dass natürlich die Bauernproteste ja dann, der Vorwurf ja dann kam auch aus der Politik, also ich sag mal aus der Ampel, aus Ampelkreisen zum Beispiel, dass die ja dann von rechts unterwandert seien. Sprich, der Aiwanger macht das quasi ja wahrscheinlich vielleicht auch bewusst, das, was ja viel diskutiert wird über die Bauernproteste, macht er jetzt bewusst mit den Protesten gegen die AfD. Und um jetzt hier auch immer nochmal den Versuch zu starten, das Ganze im Großen und Ganzen zusammenzufassen, kann man jetzt ja hier mal diese Frage stellen, so sind die Bauernproteste von rechts unterwandert? Sind das alles Rechte? Wie ist ja vor allem nach dem Sturm in Anführungszeichen auf die Habeck-Fähre, ich sage jetzt in Anführungszeichen, weil es wird ja viel darüber gestritten, ob die da erst so durchgedreht sind, als die eh schon abgelegt war. Nichtsdestotrotz, das geht natürlich gar nicht, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, finde ich, sollte man die Frage stellen, sind die alle von rechts unterwandert? Sind die von rechts unterwandert? Welche Rolle spielen rechte Kräfte oder rechtsradikale Kräfte? Weil hier kommt nämlich das, hier schließt sich dann auch wieder der Kreis zu den Anti-AfD-Demos, wo ja jetzt auch eine Debatte darüber ist, was ist eigentlich rechts und was ist rechtsradikal? Also wenn jetzt zum Beispiel der Söder diese, wie du ja gesagt hast, die Demos unterstützt, per Definition ist er ja in einer rechten Partei, nur man drückt es ja so nicht mehr aus, sondern rechts ist ja irgendwie fast schon ein Synonym für rechtsradikal gewesen, was vielleicht auch ein Problem ist, ja, wo wir darüber reden können. Und deswegen sage ich, um jetzt den absoluten Advocatus Diaboli zu spielen, dass ich, dass der Aiwanger, wenn der da halt quasi sich so krass auf die Seite der Bauern schlägt und dazu und quasi eben das alles mit den rechten Tendenzen da drin auch einfach ignoriert, er vielleicht so indirekt damit aber vielleicht auch dafür sorgt, dass wenigstens nicht alles, nicht alle total abgestoßen werden, die sich damit solidarisieren und dann direkt sagen so, ja, okay, wenn jetzt die komplette bürgerliche Mitte, also alles rechts von rechtsradikal irgendwie sagt, ah ja, wir müssen jetzt aufpassen vor den Rechten bei den Bauernprotesten, dass sich dann viele da denken so, ja, okay, dann bin ich halt so ein Rechtsradikaler. Und die Debatte finde ich halt super spannend, weil ich habe schon das Gefühl, einfach aus so einer strategischen Perspektive, auch wenn ich selber insgeheim irgendwie denke, boah, ey, da sind echt weirde Leute dabei. Und ich habe das auch beobachtet, vor allem am Brandenburger Tor bei dieser Mahnwache, die da eine Woche war. Da haben sich diese ganzen Querdenker haben sich da richtig rumgetrieben, die sind da hingegangen, die wollten das halt wirklich unterwandern. Ob das geklappt hat, sei das andere, weil die Bauern, die da standen, ich weiß nicht mal, ob die wussten, weil was da für Leute kamen, die dann da mit dem um die Feuertonne standen, die den Essen gebracht haben. Mich hat Captain Future angesprochen. Das ist so einer der größten Corona-Verschwörungstheoretiker aus Berlin. Der hat da die ganze Zeit rumgehangen. Natürlich haben diese Bauern auch oft eine politische Einstellung, die für uns und für vor allem das vielleicht das Berliner Bildungsbürgertum, was dann gegen die AfD demonstriert, auf der anderen Seite schon nah am, also so anders ist, dass man da sehr gerne sagt, ja, das sind ja alles Rechte, was auch immer das erstmal behauptet. So, wie gesagt, die sitzen dann da, trinken Bier, hören Onkels und Freiwild und man hatte sich auch das eine oder andere Systemmedien, musste ich mir um die Ohren werfen lassen und einer hat auch gesagt, das einzig gute Medium ist kompakt. So, ja, das ist da alles da. Nur trotzdem würde ich fast sagen, weil ich habe auch mit anderen Bauern, ich habe mit vernünftigen Bauern geredet, denen ging es dann wirklich nur um ihre, ich sag mal, Klientelpolitik, dann ging es dann doch um den Agrardiesel, die haben einfach Forderungen an die Politik, ob man die gut oder schlecht findet, sei dahingestellt, aber so ist es nun mal mit so Lobbyverbänden, Bauernverband. Und das sind einfach Leute, die wollen halt ihre Interessen durchsetzen, die wollen auch nicht alle die Ampel stützen. Und ich finde, aus so einer strategischen Perspektive auch, um wirklich irgendwie zu versuchen, nicht alles rechts zu überlassen, muss man da halt auch mal sagen, ey, wir differenzieren das. Nein, das ist halt vielleicht ein breiterer Protest gegen die Regierung, ja, von einer konservativen, aus eher einer konservativen Perspektive, aber auch das müssen wir aushalten und auch da müssen wir sagen, okay, die stehen da jetzt und es sind nicht alles Demokratiefeinde, auch wenn wir mit den meisten Positionen wahrscheinlich überhaupt nicht einverstanden sind, weil ich glaube, wenn man diese reflexartige Gegenreaktion einnimmt, weil man jetzt sieht, dass es da tatsächlich Nazis gibt, die da versuchen, Neonazis gibt, die versuchen reinzukommen, Querdenker, die versuchen reinzukommen oder vielleicht auch die ein oder anderen Bauern solche Positionen vertreten, dann per se zu sagen, ah ja, das sind ja alles Rechte und das als Diskursstrategie zu nehmen, halte ich für gefährlich und habe dann eher erlebt, wenn ich die Bauern erlebt habe, was man dann ja auch gesehen hat, dadurch, dass es dann dadurch, dass es da auch wirklich viel Abgrenzung gab zu rechts und auch formulierte Abgrenzung, die nachdem dann am Montag, der ersten Montag der Protestwoche, die Freien Sachsen ganz stark mobilisiert haben, im Rahmen, in Anführungszeichen, der Bauernproteste in Dresden, wo echt viele Neonazis aufmarschiert sind, da muss man, um fair zu bleiben, halt auch sagen, da haben die Bauern nicht so aufgerufen, da haben sich Bauern nicht beteiligt und da wurden keine Forderungen von den Bauern vertreten. Die Freien Sachsen haben halt versucht, darauf aufzuspringen, um so irgendwie das mitzunehmen. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Bauern haben sich dann, der Großteil der Bauern hat sich davon nicht instrumentalisieren lassen. Und deswegen sehe ich das einfach so, jetzt einfach mal, um mich selber und uns alle so ein bisschen zu beruhigen, das vielleicht als eine Chance fast, dass es so eine einfach diese größere Bewegung gab, wo vielleicht ein bisschen eine breitere Bevölkerung auf eine doch teilweise wenigstens vernünftige Art und Weise einfach ihren Unmut gegen zum Beispiel die Ampelpolitik kundgetan hat, ob man die jetzt teilt oder nicht. Aber sie haben es halt gemacht, ohne dass es gleich so passiert ist, wie es nämlich bei Corona passiert ist. Und das sehe ich eigentlich eher eine Chance, vielleicht dann doch die Abgrenzung nach rechts außen weiter nach rechts zu schieben und nicht so weit in die Mitte reinzumachen, dass man nicht so viele Teile der konservativen Mitte dann nach rechts abdriften lässt, sondern man vielleicht weiter rechts außen sagt, bis hierhin und nicht weiter, aber mit den Freien Sachsen und so, mit denen wollen wir halt, und der AfD, das haben auch viele Bauern gesagt, wollen wir halt wirklich nichts zu tun haben. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen auch als Chance, um, wie gesagt, das irgendwie mal so ein bisschen umzudrehen und dann so ein paar neue Gedanken mit reinzubringen. Und das passt, finde ich, so ein bisschen zu der Debatte, wie man jetzt auch diese Anti-AfD-Demos framed, mit wem will man da eigentlich zusammen noch demonstrieren, wer ist rechts, gegen wen demonstriert man eigentlich alles konkret.
Du hast jetzt du hast viele Punkte angesprochen. Ich versuche mal, das Ganze nochmal so zu sammeln und Kontext zu bringen. Fangen wir mal mit dem Aspekt über die Bauern an und rechts. Also natürlich kann man sowas nicht verallgemeinern, auch wenn wir das gerne mal tun, weil es natürlich immer schön funktioniert, diese Verallgemeinerung. Was man ja in Deutschland, oder was man sagen muss, in Deutschland sind ungefähr, um das auch nochmal einzuordnen, weil wir auch immer gerne mit Statistiken arbeiten, 2% der Erwerbstätigen in Deutschland sind in der Landwirtschaft tätig. Das sind ungefähr 1 Million Menschen, um das mal zusammenzufassen. In Deutschland gibt es...
Du Streber.
Oh, ja, hilft ja nichts. In Deutschland gibt es 260.000 oder ungefähr 260.000 landwirtschaftliche Betriebe, um diese Einordnung nochmal komplett zu machen. Das heißt, es ist natürlich nicht ein Großteil der Bevölkerung, sondern es ist eine, in Anführungsstrichen, marginalisierte Gruppe mittlerweile nur noch. Trotzdem haben die eine sehr gute Lobby, eben vor allem, und das muss man auch dazu sagen, in konservativen Parteien, weil eben, und das kann man glaube ich auch sagen, natürlich sind nicht alle Landwirte konservativ, aber es gibt wahrscheinlich doch eine überwiegende Mehrheit der Landwirte, die doch eher konservativere Ansichten haben.
Darf ich dazu kurz was sagen, weil ich das spannend finde, weil das natürlich, ich will gar nicht so viel reden, nur weil das hier sehr gut passt, dass die, wenn man nämlich die Wahlergebnisse anschaut nach Berufsgruppen aus deinem Lieblingsbundesland Bayern, beispielsweise, weil das war ja jetzt kürzlich erst eine Landtagswahl, da kann man nämlich sehen, dass nur 6% der Bauern die AfD gewählt haben. Und das hat die Forschungsgruppe Wahlen herausgefunden, ich strebe jetzt auch. Und das sind tatsächlich unterdurchschnittlich wenig. Insgesamt hat die AfD nämlich 14,6% bekommen und keine der aufgeführten Berufsgruppen hatte weniger als die Bauern. Am meisten mit 23% hatten die Arbeiter für die AfD gestimmt, Selbstständige immerhin noch mit 18 und Angestellte mit 12. Das will ich nur sagen, das heißt jetzt nicht, dass die Bauern alle irgendwie nicht recht sind, das belegt es meiner Meinung nach nicht, aber sie sind natürlich qua, wie du ja gesagt hast, Lobby sehr verwurzelt in den etablierteren konservativen Parteien.
Das ist eben so ein bisschen der Grundduktus, die ich glaube tatsächlich, also große Teile der Landwirte sind wahrscheinlich eher ja, im Bereich der Unionsparteien angesiedelt. Also ich kann ja sagen, bei mir, ich komme vom Dorf und bei uns ist es so, wenn ich gerade nicht lüge, sind alle, und zwar wirklich alle Landwirte aus dem Dorf, aus dem ich komme, sogar Parteimitglied bei der Union. Haben dadurch natürlich auch einen gewissen Einfluss und das ist natürlich auch nicht schlecht für die Landwirte vor Ort, ne? Das heißt, Landwirte sind wahrscheinlich, das ist jetzt eine Vermutung, aber ich würde behaupten, die sind überproportional häufig in der Kommunalpolitik auch vertreten, weil sie dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Einfluss haben und vielleicht auch, weil sie eben logischerweise ihre Zeitplanung ein bisschen anders haben und dadurch vielleicht auch mehr Zeit für sowas haben. Aber das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Worauf ich eben hinaus wollte, ist, also man kann glaube ich schon sagen, dass Landwirte eher dem konservativen Spektrum zuzuordnen sind, ohne es zu verallgemeinern. Es gab ja auch einige Landwirte, die sich jetzt nicht an den Protesten beteiligt haben, die gesagt haben, die Forderungen, die da jetzt aufgemacht werden vom Bauernverband, das ist eigentlich gar nicht das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten, sondern es gibt strukturelle Probleme in der Landwirtschaft, die sind vielleicht wesentlich wichtiger anzugehen, als jetzt eben diese Aspekte über den Agrardriesel und über diese Subvention, über die gesprochen wird. Das heißt, es gibt auch progressive Landwirte, es gibt auch Landwirte, die das ganz anders sehen und so weiter und so fort. Das ist der Punkt, den ich da nur aufmachen wollte. Was ich problematisch finde, ist immer dieser Aspekt, wenn dann, und das ist schon so ein Vergleich zu den Corona-Protesten, wenn eben wieder diese Galgengeschichten aufkommen, also das hier mit Todesurteilen, mit dem Erhängen von Menschen, das sind Sachen, die wir aus der Corona-Pandemie kennen, da kennen wir auch diese Galgengeschichten, da kennen wir auch die Politikergesichter an irgendwelchen Galgen, das gab es jetzt eben auch bei den Bauernprotesten, natürlich kann man sagen, das sind Einzelpersonen.
Das gab es aber auch bei Protesten gegen das Freihandelsabkommen DTIP. Nicht DTIP, TTIP.
Ja, ich würde auch gar nicht behaupten, dass es da nicht auch der Fall ist, weil natürlich hat man auch da problematische Fälle. Und dass wir oft genug auch über Probleme in der Linken gesprochen haben, jetzt respektive Antisemitismus, ist, glaube ich, auch kein neues Phänomen, dass oftmals Linke und Rechte bei bestimmten Themen zusammen demonstrieren können, haben wir auch schon drüber gesprochen. Was ich damit eben nur sagen möchte, ist eben, dass man da, glaube ich, aufpassen muss. Und der Bezug zurück nochmal zu Aiwanger, der nutzt sowas natürlich gerne für sich und der kann mit sowas natürlich auch dann umgehen und der fühlt sich dann, glaube ich, auch in dieser Situation sehr wohl. Auch bei diesen eher demokratiefeindlichen Teilen der Bewegung. Und auch da muss man natürlich sagen, der Präsident des Bauernverbandes hat sich natürlich sofort und direkt von der AfD distanziert. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist und was natürlich auch dazu passt. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die Bauern an sich jetzt ein Problem sind. Sie sind, wie gesagt, meiner Meinung nach eher konservativ eingestellt, aber eben jetzt nicht so, dass man unbedingt sagen muss, okay.
Aber in meinem Gespräch mit vielen, vielen Bauern habe ich, weil ich da eine ganze Woche immer wieder Bauern aus Berlin und Brandenburg begleitet habe, ich habe für mich selber immer die einfach ganz simpel, weil du das gerade angesprochen hast, als für meine eigene Analyse im Umgang mit dem einzelnen Bauern, mit dem ich jetzt spreche und wie ich die einzuordnen habe für mich selber auch, es ist ganz einfach zu unterscheiden und du hast es ja schon angedeutet. Geht es um die Themen, geht es diesen Bauern, auf die du jetzt triffst, um ihre Themen, sei es jetzt ganz spezifisch der Agrardiesel oder die Subventionen oder auch andere Dinge, grundsätzlich viel um Wertschätzung einfach für die Landwirtschaft im Allgemeinen. Viele von denen fühlen sich halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes wie die letzten Bauern und fühlen sich so behandelt irgendwie vom Großteil der Gesellschaft. Sind ja auch oft die Buhmänner, weil es ja viel um Umweltschutz und Naturschutz und Klimageschichten geht, wo Bauern halt immer sehr, weil sie natürlich viel dazu beitragen, leiden sie halt auch viel unter Klimaschutzmaßnahmen beispielsweise. Wenn es ihnen darum geht, dann kann man sie quasi ja auch irgendwie als Bauern ernst nehmen, dass sie dort für ihre Interessen protestieren, egal ob man sie gut oder schlecht findet. Oder, und das ist das andere mit den Galgen, treffen wir hier auf Leute, die eigentlich dann ja tatsächlich sagen, die Ampel muss weg und das kann ja jeder für sich fordern, aber das muss man natürlich, wenn dann irgendwie auf dem demokratischen Weg fordern, sprich über die repräsentative Demokratie und wer sind die Bauern, dann muss man das auch mal sagen, dass sie jetzt entscheiden, wer uns zu regieren hat. Also das heißt, treffe ich hier auf jemanden, der für seine Interessen eintritt, seine spezifischen Klientelinteressen, oder treffe ich auf einen, der hier irgendwie eine Revolution rufen will, die dann schon eher von rechts wäre. Und da war das für mich eigentlich immer dann eine relativ simple und auch existente Unterscheidung. Und so konnte man auch gut unterscheiden und so. Und es gab auch einfach beides.
Ja, und um da vielleicht nochmal bei zu bleiben, ist es ja auch so ein spannender Aspekt, also diese Problematik mit der Demokratie, das ist eben das, worauf ich hinaus wollte. Was ich aber auch spannend finde in dem ganzen Kontext, ist natürlich auch, oder was man sagen kann, geringe Wertschätzung, ja, natürlich auf der einen Seite, aber natürlich hat, und das darf man auch nicht vergessen, haben die Bauern eine unfassbar gute Lobby. Die Gesetzesänderungen sind ja noch, bevor die Proteste waren, sind die ja schon zum Teil wieder zurückgenommen worden. Und das eben, obwohl sie nur so einen geringen Teil der Bevölkerung ausmachen. Wenn wir jetzt mal.
Und sie haben Trecker,
das ist der Punkt. Und mit Treckern darf man Straßen blockieren, haben wir jetzt gelernt, und darf man Rettungswege blockieren.
Sorry, ich habe vielleicht zu viel mit den Bauern abgehangen, aber es ist schon ein Unterschied. Die haben die allermeisten dieser Blockadeaktionen waren einfach angemeldete Demonstrationen. Das ist schon ein Unterschied. Also die haben die Autobahnzufahrten blockiert, das haben sie bei der Polizei angemeldet, dann standen die da 5 Stunden, die Autos sind alle über die Landstraße gefahren und dann sind sie wieder abgehauen. Also das will ich nur sagen. Aber ja, ich verstehe schon, dass es wird einfach von zweierlei Maß gemessen, nur es gibt schon auch Unterschiede.
Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte auch gar nicht die Blockaden jetzt kritisieren, sondern vermehrt eher dieses langsame Fahren auf Landstraßen. Das habe ich viel problematischer gesehen als die Blockaden. Glaube ich, dass die angemeldet waren, und das war ja auch vorher vieles bekannt, wo eben welche Straße gesperrt ist. Das ist tatsächlich auch ein Unterschied ja zu den Klebern. Aber diese Problematik mit auf der Landstraße langsam fahren ist eben genauso ein Problem, und das ist dann plötzlich eben erlaubt gewesen. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht zu sprechen kommen. Aber wenn wir es jetzt schon mal haben, wie gesagt, nur kurz, zweierlei Maß finde ich hier tatsächlich, weil die Kritik eben sehr laut war an Klimaklebern und so weiter und so fort, die im Endeffekt auch nichts anderes gemacht haben, als für ihre zukünftigen Rechte eingestanden haben. Man kann auch von diesen Protestformen und von dem Festkleben auf den Straßen halten, was man will, und von den Inhalten sowieso, aber man hat hier in meinen Augen tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen, du hast es ja auch gerade gesagt, der Umgang mit dieser Protestform, der im Endeffekt relativ ähnlich war. Nicht ganz vergleichbar, weil es angemeldet war, zumindest der Großteil, aber es gab eben trotzdem sehr zweierlei Maß, mit dem hier gemessen wurde. Das nur an der Stelle. Und dann nochmal zurückkommt auf, du hattest es angesprochen, die Blockade der Fähre oder diese Geschichte mit der Fähre. Da muss man natürlich auch sagen, dass ich glaube, in dem Zusammenhang hat es in Anführungsstrichen eine Vereinnahmung nicht richtig gegeben, aber es gab eben den Aufruf von diesen ähnlichen Gruppierungen, wie wir sie eben aus Sachsen kennen, von diesen Freien Sachsen gibt es ja auch in Schleswig-Holstein Gruppierungen, die eben auf dieser Schiene mitfahren und wo es eben tatsächlich mehr um Kritik an der Regierung geht und nicht so sehr um die Interessen der Bauern. Die sind eben scheinbar ja auch aufgetaucht bei dieser Fährenblockade, was auch immer dahinter steckte. Und da hat im Nachgang ja nicht so richtig eine Distanzierung stattgefunden. Das ist, glaube ich, ein Problem. Auf der anderen Seite kann man das auch wieder positiv sehen, weil man eins nicht vergessen darf. Schleswig-Holstein ist eines der wenigen Bundesländer, in denen die AfD nicht im Landtag vertreten ist. Und die Landtagswahl liegt hier nicht lange zurück. Das heißt, hier hat man es tatsächlich geschafft, auf eine gewisse Art und Weise, also hier in Schleswig-Holstein hat man es geschafft, auf gewisse Art und Weise die AfD durch sinnvolle, gute Politik, um jetzt tatsächlich auch mal ein gewisses Lob an die CDU auszusprechen, was ja auch eher selten der Fall ist. Aber man hat es hier geschafft, diese Interessenskonflikte, die es gibt. Schleswig-Holstein hat viele Landwirte, aber auch viele andere eher schwach oder wirtschaftlich schwachgestellte. Und trotzdem ist die AfD hier keine Partei, die Einfluss hat, sondern sie ist mit 4,7% in der letzten Landtagswahl nicht mal in den Landtag gekommen. Das heißt, auch sowas muss man betrachten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht vergessen darf. Was immer mitschwingt, worüber wir ja auch immer wieder schon gesprochen haben, der Aspekt, dass die Politik besser kommunizieren muss, dass eben eine andere Art der Sprache gesprochen werden muss. Und das meint eben nicht, dass man den Duktus der AfD übernimmt, sondern dass man seine Politik fährt und dass man das macht, wofür man tatsächlich auch gewählt werden möchte. Und das ist eben nicht bei der AfD Stimmen klauen, wie wir das in anderen Bundesländern jetzt schon öfter gesehen haben, sondern, und wie gesagt, das muss man tatsächlich der CDU in Schleswig-Holstein und wahrscheinlich auch vor allem Daniel Günther als Ministerpräsident zugutehalten, dass er es geschafft hat. Und man muss, glaube ich, sagen, wirklich er als Person, die AfD eben klein zu halten durch seine Art. Die, was man nicht vergessen darf, die CDU hat, glaube ich, in Schleswig-Holstein 42% oder 47% der Stimmen bekommen. Kann man dann von halten, was man will und auch inhaltlich. Aber das ist eben tatsächlich der Punkt. Das heißt, hier hat die CDU das geschafft, was in vielen anderen Bundesländern die Union nicht mehr schafft, die AfD klein zu halten und die Stimmen oder die Wähler bei sich zu behalten. Was die CDU dann gemacht hat, hier Sprichwort Gendererlass in Schleswig-Holstein darf an Schulen nicht gegendert werden und so weiter und so fort, das ist wieder was anderes. Aber es gibt ja auch hier Politiker, die sich aus anderen Parteien nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben.
Ja, ich finde auch noch eins, und das ist vielleicht, um jetzt den Block Bauernproteste so ein bisschen aus meiner Seite sich so ein Fazit zu ziehen, ist zu sagen, mit dem Habeck-Gate da, ne, an der Fähre, wurde ja im Endeffekt diese große Protestwoche der Bauern so eingeläutet. Und dann war halt kurz so, oh fuck ey, was geht jetzt ab? Scheiße, wir müssen uns auf echt was Unangenehmes gefasst machen. Und dann war da relativ viel Aufregung. Und ich hatte auch gedacht, scheiße, Mann, ey, wird das jetzt irgendwie das nächste, die nächsten Corona-Proteste und mit hier Reichstagsturm, was weiß ich. Und ich habe aber dann tatsächlich, auch wenn, wie gesagt, wenn man echt viel unangenehme Positionen aushalten musste, die ich wirklich persönlich erlebt habe, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, diese befürchtete, auch von mir befürchtete teilweise, nennen wir es Unterwanderung oder diesen Protestmoment irgendwie von ganz unangenehmen Kreisen ihn mitzunehmen, das hat nicht funktioniert. Es ist am Ende nicht das passiert, was man befürchtet hat, dass es jetzt so eine krasse rechte Mobilisierung gibt, dass man das aufrechterhalten kann von rechter Perspektive, diese Bauernproteste zu nutzen, um wieder Massen zu mobilisieren. Und das sehe ich als ein Erfolg im Endeffekt, weil man gesehen hat, habe ich ja schon gedeutet, dass es dann diese Protestform gab. Man musste einiges aushalten, aber es ist am Ende, gab es dann doch zu viel Distanzierung. Die Freien Sachsen haben sich irgendwie im Telegram-Kanal regelrecht beleidigt gezeigt, dass sie dann bei den offiziellen Bauernprotesten in Dresden nicht mitdemonstrieren durften. Das war amüsant, sich das reinzuziehen, wie die da rumheulen, so. Und das muss ich jetzt einfach nur so, um mich auch selber zu beruhigen, als Erfolg sehen. Und ich glaube, das hat vielleicht auch einen nachhaltigeren Effekt, dass da mal so ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, so, nee, ja, man hat Positionen, die vielleicht nach ganz rechts außen anschlussfähig sind, aber wir wollen trotzdem nichts mit denen zu tun haben im Großteil und wir lassen uns nicht auf so eine Instrumentalisierung ein, auch wenn man natürlich trotzdem auch innerhalb der Bauern viel unangenehme und grenzwertige Positionen ertragen musste. Genau, und da kommen wir vielleicht als Überleitung genau, finde ich, zu dem Thema, wie betrachtet man jetzt eigentlich diese die Anti-AfD-Demonstration? Und wie gesagt, ich habe ja schon versucht, diese Verbindung zu schaffen, indem man dann auch mal dann darüber spricht, wogegen die eigentlich demonstrieren, wenn es jetzt nicht nur gegen die AfD ist und welche Begriffe die eigentlich von rechts und rechtsradikal haben und wie sinnvoll die jetzt sind, um vielleicht den Rechtsruck oder die AfD zu verhindern.
Tja, wie sinnvoll sind diese Demonstrationen? Das ist, glaube ich, auch eine große Frage oder eine gute Frage. Man kann natürlich sagen, erstmal, dass man das Ganze positiv betrachten kann, dass tatsächlich in relativ kurzer Zeit relativ viele Menschen von sich aus aktiv auf die Straße gehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was es lange nicht mehr gab und was man vielleicht in Ansätzen, ich sag's vielleicht in Ansätzen, mit diesem damals von Gerhard Schröder ausgerufenen Aufstand der Anständigen.
Aiwanger und Schröders Aufstand der Anständigen. Aiwanger und Schröder, deine zwei Lieblingspolitiker, glaube ich. Sprich nicht für dich.
Ja. Also, der Aufstand der Anständigen damals, wer sich vielleicht noch dran erinnert, es gab einen Brandanschlag auf eine Synagoge. Also, um diesen Kontext nochmal kurz einzubringen, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe, gab es Anfang der 2000er Brandanschlag auf eine Synagoge. Und der gute Herr Schröder, damals seines Zeichens Bundeskanzler, hat eben zu einem Aufstand der Anständigen gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Und da haben sich tatsächlich auch relativ viele dran beteiligt. Problem an der ganzen Sache war nur, um da für uns auch nochmal den Kontext zu spannen, das waren keine Rechtsextremisten, die damals diese Synagoge angegriffen haben, sondern das waren, ich weiß nicht genau, ob Palästinenser waren oder Araber, auf jeden Fall Menschen, die mit Palästina solidarisch waren. Und es war im Endeffekt nichts anderes als ein antisemitischer Anschlag auf eine Synagoge. Trotzdem wurde damals ein Aufstand der Anständigen gegen Rechtsextremismus draus. Jetzt haben wir natürlich eine andere Situation. Jetzt haben wir dieses Treffen der AfD, wobei man da, AfD und Werteunion, um das nochmal zu betonen, Werteunion, ein nicht anerkannter Verein, der aber der CDU sehr, sehr nahe stand, auch in den letzten Tagen sicher mitbekommen, Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, eingesetzt von Angela Merkel, mittlerweile ja auch Vorsitzender der Werteunion und möchte eine eigene Partei gründen. Auf jeden Fall, dieses Zusammentreffen ist jetzt keine wirkliche Neuheit. Also natürlich ist es nochmal gut, das schwarz auf weiß zu haben, wer sich da alles getroffen hat, aber man konnte vorher schon ahnen, dass Teile der AfD tatsächlich so denken und sich auch so verhalten und auch Teile der Werteunion, das kann man, glaube ich, auch so sagen, die auch immer schon durch problematische Äußerungen aufgefallen ist und ja auch relativ deutliche Überschneidungen mit der AfD dann gehabt hat. Ich sage nur, der Kandidat der AfD zur Wahl des Bundespräsidenten war ja auch ein Mitglied der Werteunion. Genau, aber das nur am Rande. Also was ich jetzt auf jeden Fall sagen wollte, ist, um hier den Bogen wieder zurückzuspannen, natürlich ist es schön zu sehen, dass eben so viele Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen und zwar auch mehr als von den meisten Veranstaltern ja erwartet worden waren. Teilweise ja sogar so viele, dass die Demonstrationen abgebrochen werden mussten und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz kann man da mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge drauf schauen. Lachend, weil es eben tatsächlich so viele Menschen waren und weinend, ihr ahnt es vielleicht schon, weil man in meinen Augen tatsächlich, so schön das wie gesagt auch ist, so problematisch ist es eben auch, wenn man jetzt in die kürzere Vergangenheit schaut, dass es eben hier ein Treffen gab, wo darüber diskutiert oder darüber gesprochen wurde, was man machen könnte. Und es ist keine 3 Monate her, oder es ist ungefähr 3 Monate her, da sind in Israel über 1200 Menschen abgeschlachtet worden, oder 1200 Juden abgeschlachtet worden. Und es hat in Deutschland zu antisemitischen Angriffen geführt. Die Anzahl der antisemitischen Straftaten ist deutlich gestiegen. Und da hat es aber diesen, um jetzt nochmal den Begriff Aufstand der Anständigen zu benutzen, den hat es nicht gegeben, der ist ausgeblieben. Und das ist, glaube ich, das große Problem, oder das, was ich dort auch eben als großes Problem sehe. Jetzt haben wir dieses Treffen der AfD, was eben im Endeffekt nichts Neues ist. Und wir haben aber zeitgleich in Deutschland einen unfassbar großen Anstieg antisemitischer Straftaten, der aber von der Mehrheitsbevölkerung tatsächlich belächelt wird oder ignoriert wird. Das ist das große Problem dahinter. Und wenn man dann diese Schilder liest, AfD ist so 1933 oder dieses Treffen als eine Wannsee-Konferenz 2.0 bezeichnet wird, da würde ich am liebsten mit meinem Kopf gegen eine Wand rennen und hoffen, dass ich alles vergesse, was ich in den letzten 30 Jahren 34 Jahren, ich bin schon ein bisschen älter geworden, gelernt habe. Weil das finde ich unfassbar und es ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern es verklärt auch die ganze Situation, die wir mal wieder in Deutschland haben, dass hier, und das ist vielleicht mein Wort, das ich dann eigentlich übergeben würde, dieses Treffen der AfD und der Werteunion hat sozusagen das schöne Bild von Deutschland wieder mal gekränkt, weil es eben in dem Fall in Anführungsstrichen Deutsche und Österreicher waren, die sich dort getroffen haben. Der Antisemitismus, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, aber vor allem eben von, haben wir auch schon drüber gesprochen, eher von einer Migrationsgesellschaft stammt, die man sozusagen aus Deutschland exkludieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was dahinter steckt, weil wir Deutsche, wir sind ja keine Antisemiten mehr. Und wir wissen jetzt ja, was wir tun müssen. Auch solche Schilder habe ich gesehen. Jetzt können wir zeigen, ob wir uns anders verhalten als unsere Großeltern. Solche Schilder gab es auf diesen Plakaten. Und nein, könnt ihr nicht zeigen, weil sonst, wenn ihr das zeigen hättet wollen können, dann wärt ihr auch zu den Solidarität mit Israel-Demos gegangen und da waren die wenigsten. Denn das kann man ganz deutlich sagen, da waren in Hamburg jetzt, um für Hamburg mal die Zahl zu nennen, bei der ersten Solidarität für Israel-Kundgebung in Hamburg waren knapp 1000, 1500 Menschen, würde ich mal schätzen. Und jetzt bei der großen Demo vor wenigen Tagen, Wochen, waren je nach Zahlen zwischen 50 und 100.000 Menschen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Nein, ihr wisst überhaupt nicht, ob ihr es anders gemacht hättet als eure Großeltern, weil euch auch heute noch Juden egal sind. Und da komme ich gleich nochmal genauer zu, aber das würde ich jetzt erstmal ja so stehen lassen, damit du auch was dazu sagen kannst.
Ja, ich teile diese Bauchschmerzen, vor allem bei diesen, ich nenne es jetzt einfach mal nicht per se Holocaust, aber diesen Relativierungsansätzen auch massiv, also sich da irgendwie als weiße Rose zu generieren auf diesen Anti-AfD-Demos, finde ich wirklich irgendwie weird, aber also vor allem aus einer linken Perspektive sollte man da doch deutlich sensibler sein, aber das ist halt auch, das sind ja jetzt auch dann viel oft auch keine, ich sag mal, eher linksradikaleren Menschen, die sich da vielleicht auch mit solchen Themen auseinandersetzen, sondern dann doch eher irgendwie so ein linksliberales Bürgertum, wie ich ja schon gesagt habe.
Ja, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem.
Ja, vielleicht. Obwohl man bei den Linksradikalen dann manchmal ganz andere Probleme kommen.
Auch wieder wahr.
Aber diese eine fundierte theoretische Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit und vielleicht mit dem Nationalsozialismus, die gibt es dann da oft einfach nicht. Und dann kommt dann sowas, so Absurdes zusammen. Und ich kann mir jetzt auch nicht verkneifen, mal die Breitseite denen zu geben, dass man sich dann da irgendwie empört darüber, dass sich diese verrückte Corona-Gegnerin irgendwie Diana aus Kassel irgendwie als Sophie Scholl bezeichnet und man dann irgendwie jetzt was 3 Jahre später das Gleiche macht. Ja, also ich meine, klar, die Nähe ist zumindest ein bisschen näher, weil man jetzt hier gegen Rechtsextremismus demonstriert, aber trotzdem sollte man doch da vielleicht wenigstens einmal einen Schritt weiter denken und nicht so einen Quatsch erzählen. Ich finde auch, ohne dass ich das jetzt komplett teilen will oder dann da irgendwie so rechte Narrative übernehmen will. Aber dieser Begriff Gratismut, der ist mir dann schon auch manchmal gekommen mit dem Bezug auf dem, was du gesagt hast, weil mit den Demos gegen Antisemitismus. Und da würde ich auch erstmal kurz nochmal einschränken, dass es vielleicht in der Natur der Sache liegt, wenn man jetzt über den 7. Oktober spricht, dass es nun mal in Israel passiert ist und nicht in Deutschland. Und wenn jetzt hier irgendwie rechtsextreme Umtriebe sind, man sich als Deutscher da vielleicht näher fühlt als das, was in Israel passiert, finde ich nicht richtig. Aber das ist halt nun mal einfach so. Aber es wurde sich ja auch nicht in breiter Masse gegen die antisemitischen Auswüchse in Deutschland gestellt. Und da komme ich nämlich wieder zu dem Begriff Gratismut.
Ja, das ist ja das, was ich meine.
Zumindest,
das ist ja das, was ich
ja,
meine.
Ja, genau. Ja, ja, aber ich will nur sagen, dass es ja auch hier passiert ist durch den 7. Oktober und deswegen der Gratismut in dem Fall, dass insbesondere in so Großstädten und im Westdeutschland sich gegen die AfD zu demonstrieren eben für einen selber auch überhaupt keine Bedrohung darstellt und deswegen kann man auch noch nicht sagen, wie man reagiert hätte, wenn man denn 33 gelebt hätte, weil da war natürlich es viel gefährlicher, sich gegen die Nationalsozialisten zu stellen, also und danach vor allem, als es jetzt gegen insbesondere in Berlin gegen AfD zu demonstrieren. Dabei hier ist es dann eher eine Bedrohung in Berlin ungeschützt, ohne Polizeischutz irgendwie sich auf die Seite Israels zu stellen. Das heißt, dafür braucht es dann eigentlich auch mehr Mut. Kein Gratismut ist es dann vielleicht wirklich eher im Teilen Ostdeutschlands gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Und deswegen finde ich da auch immer so eine Differenzierung vielleicht mal ganz angebracht, dass man in verschiedenen Teilen Deutschlands vielleicht auch verschiedene Probleme hat, die man dann auch mal differenzieren kann. Ich glaube, in Gera gab es zum Beispiel auch eine Anti-AfD- oder Anti-Rechtsdemonstration. Das ist natürlich deutlich mutiger, als es hier in Berlin zu machen. Nichtsdestotrotz, also kann man das hier in Berlin natürlich und sollte man das auch machen, aber man sollte halt gleichzeitig sich halt auch gegen den Antisemitismus stellen, insbesondere wenn er im ersten Moment nicht von rechts kommt. Aber da kommen wir ja zum grundsätzlichen Problem, dass diese vor allem linksliberale Bubble und unbewusster und die links antisemitische, linksradikale Bubble bewusst im Endeffekt kein Problem mit Antisemitismus haben oder ihn nicht sehen, wenn er eben nicht von irgendwie den klassischen Neonazis oder Neurechten kommt. Sprich, es wird immer ausgeblendet, dass es einen massiven Antisemitismus in islamistischen oder migrantischen Kreisen gibt. Wo der herkommt, haben wir schon lange drüber gesprochen. Ich erinnere gerne auch nochmal an diese Unteilbar-Demonstration. Da gab es die Debatte nämlich ziemlich heftig auch von linker Seite kritisiert, weil damals sich sogar also wirklich umstrittene islamistische Organisationen diesen Aufruf unterschrieben haben und sich nicht davon distanziert wurde. Man hat halt gegen rechts demonstriert und hat sich im Endeffekt auch noch der instrumentalisieren lassen von islamistischen Kreisen, die diesen Kampf gegen rechts nutzen, um sich als Opfer zu stilisieren und die eigenen eigentlich islamistischen Perspektiven einsickern zu lassen, weil man ja als Muslim von Rassismus betroffen sei. Das ist man auch, aber wenn man ein Islamist ist und Antisemit ist, dann ist man ein Islamist und Antisemit und dann hat man nichts auf einer Demo gegen rechts zu suchen und das sollte jeder, der auf diesen Demos mitmarschiert, auch so sehen, finde ich.
Ja, definitiv. Und wo wir gerade schon bei solch schwierigen Charakteren sind, will ich gleich nochmal eins hinten ranstellen und zwar auch nochmal so einen Aktualitätsbezug. Und zwar ist es so, wir nehmen heute auf, heute ist Mittwoch und Mittwoch der 24. Januar. Und bezogen auf die Auseinandersetzung mit Antisemitismus in Deutschland ist es so, dass morgen am 25. Januar nach aktuellem Stand noch, deswegen betone ich einmal, wann wir aufnehmen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändern wird, aber nach aktuellem Stand wird es so sein und wird wahrscheinlich auch so stattfinden. Spricht morgen Samsan Ibrahim in Hamburg im Kampnagel. Samsan Ibrahim ist wahrscheinlich nicht vielen bekannt. Sie ist eine relativ bekannte, na, wie nennt man das, Klimaprotestlerin, die unter anderem auch für die Vereinten Nationen gearbeitet hat. Sie ist aber auch bekannt geworden, als sie am 9. Oktober Folgendes getwittert hat. Und zwar, ich lese mal vor, das heißt ja nicht mehr getwittert, das heißt ja jetzt geäxt oder wie auch immer man das nennen möchte. Sie hat auf jeden Fall geschrieben, History, am 9. Oktober hat sie geschrieben, History will remember those that sided with the oppressors and ignored the oppressed. Justice lies with God, but the resistance is in our hands. Und diese Frau, die sich hier relativ offen positiv auf den Terror der Hamas bezieht, die offen mit dieser Aussage offen antisemitisch ist, die darf jetzt morgen oder die bekommt jetzt morgen in Hamburg eine relativ große Bühne im Kampnagel, kann dort sprechen. Es gab im Vorfeld Proteste, es gab Aufrufe dazu, diese Person wieder auszuladen. Das hat das Kampnagel aber nicht gemacht, mit dem Hinweis darauf, dass man mit ihr, also mit Frau Ibrahim, drüber gesprochen hat, dass sie sich nicht zum Nahostkonflikt äußern darf. Bedeutet im Umkehrschluss, hier darf morgen eine lupenreine Antisemitin offen sprechen. Es wird Gegenprotest geben, das ist schon mal gut, organisiert von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft beziehungsweise vom Jungforum. Trotzdem ist das ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann. Es gehen gerade zehntausende Menschen auf die Straße gegen die AfD, gegen eine Politik oder gegen den Duktus der AfD, dass die Menschen ausweisen möchte. Gleichzeitig aber ist es Antisemiten in Deutschland weiterhin möglich, Bühnen zu bekommen, die von Steuergeldern finanziert werden. Und das, finde ich, ist ein riesengroßes Problem, was, glaube ich, oder was in meinen Augen auch nochmal deutlich macht, wo eben die Probleme liegen und weshalb man deshalb auch aufpassen muss mit diesem relativierenden Vergleich mit 33. Vielleicht ist man 33 tatsächlich näher, weil es immer noch das Problem gibt, dass Antisemitismus in Deutschland als solcher nicht erkannt ist und dass Antisemiten in Deutschland eine Bühne bekommen, ohne dass sich groß Protest dagegen richtet, wie es jetzt eben im Fall der AfD war. Weil ich glaube, morgen, wenn es bei dieser Gegenkundgebung werden, ich weiß es nicht, schätzen würde ich vielleicht positiv 500. Eher glaube ich, dass da so 50 bis 100 Leute stehen.
Ja, ich fand in dem Zusammenhang auch spannend, dass zu den großen Demos ja dann echt viele Leute kamen. Und ich war ja auch bei der da in Berlin beruflich tatsächlich. Also ich versuche damit meinen nötigen Abstand auszudrücken, also meinen professionellen Abstand, nicht meinen inhaltlichen. Ich finde das per se ist das wichtig. Nur man könnte es anders vielleicht besser machen. Spannend ist, dass dann bei einer tatsächlichen AfD-Veranstaltung hier im weiter außerhalb von Berlin, also im Rand von Berlin, dann, da gab es auch eine Gegendemo, aber da sind es dann plötzlich gar nicht so viele. Also es ist dann so, diese großen Events, die mobilisieren dann halt so massiv und da kommen alle hin mit ihren Lastenfahrrädern hier in Berlin. Aber es war krass auf der Demo, muss ich schon mal sagen, ey, das in 0, nichts, 14 Uhr war die angekündigt, um 10 vor waren da so vereinzelte Leute und um 10 nach kamst du da nicht mehr weg, ey, das war so krass, es waren so viele Leute und es ist ja irgendwie dann auch beruhigend, weil ich meine, man muss schon mal sagen, okay, das ist vielleicht aber auch ein Unterschied zu 33 im Positiven zu sehen, also es ist nun mal so, die Mehrheit der Deutschen, also auch selbst wenn die AfD jetzt quasi stärkste Kraft werden würde, ist trotzdem, wenn man zusammenrechnet, die Mehrheit eben da nicht dabei. Und das war ja 33 auch ein Unterschied, was man vielleicht im Positiven einfach mal so sehen muss. Und noch eine Lanze, die ich für die Demos zumindest teilweise brechen muss, ist hier in Berlin gab es zumindest bei jeder dieser Demos Aufrufe von Global South, Palästina spricht und jüdische Stimme und so weiter und so fort, quasi diese Demos zu hijacken, im wahrsten Sinne des Wortes so. Also wir gehen dahin, no democracy without us wurde dann da auf Instagram geteilt und denkst dir so, ey, was seid eigentlich ihr für Narzissten? Ohne euch gibt es jetzt keine Demokratie in Deutschland. Also weil ihr irgendwie die Hamas feiert und man euch nicht auf der Demo haben will, gibt es plötzlich ist man plötzlich irgendwie undemokratisch, macht überhaupt keinen Sinn. Und die haben es dann getan, haben dann Banner gehisst, sind mit den Palitüchern gekommen und es war von den Veranstaltern nicht gewünscht, es wurde teilweise auf Redebeiträgen gesagt, man will das nicht und es gab auch Gegenrede von Teilen der Demonstranten, da gibt es Videos, da gibt es wirklich wilde Videos, wie da so Pro-Pali-Leute ausrasten und diesen Demonstranten, die sich gegen sie stellen, vorwerfen, ihr seid Nazis, ihr habt nichts aus eurer Geschichte gelernt und so weiter und so fort. Ey, ich sehe das mittlerweile und ich kann nicht mehr, ich muss das ausschalten. Ich habe mich jetzt 3 Monate lang mit dieser Scheiße befasst den ganzen Tag und ich bin einfach nur noch müde, weil diese Argumente auch so massiv verzerren und alles umdrehen auf so eine perfide Art und Weise, dass ich das einfach nicht mehr aushalte und echt müde werde. Und da stellen sich wirklich auch Leute dagegen. Und das ist halt auch gut, dass das passiert. Und das finde ich auch gut von diesen Demos. Ich finde, trotzdem muss man nochmal die Frage stellen, um jetzt vielleicht dann diesen Antisemitismus dann, also um den Fokus nochmal zu weiten und jetzt nicht nur über den Antisemitismus zu sprechen, sondern okay, was machen eigentlich diese Demos? Was bringen die und wie funktionieren die? Und schaffen sie es der AfD, Stimmen zu klauen? Es gab ja jetzt tatsächlich erstmals seit den Demos, ist die AfD schwächer geworden in den Umfragen, 1,5 Prozentpunkte gesunken, wohl der schlechteste Wert seit fast 2 Jahren. Ich kann es mir irgendwie so intuitiv fast nicht vorstellen, dass das wirklich daran liegt, aber irgendwo ran muss es ja irgendwie liegen. Deswegen nochmal die Frage, ob das was bringt oder wie man es vielleicht noch besser machen könnte. Ich bin halt so ein bisschen der Meinung, man muss halt wirklich, wirklich aufpassen mit diesen Demos, dass man die richtige Sprache findet, den richtigen Ton trifft. Und zwar so, das ist natürlich so ein bisschen so Politikwissenschaft, bla bla, irgendwie sagen dann immer diese Beobachter. Aber man muss halt dann doch auf eine Art und Weise inklusiv sein. Man muss halt auch aushalten, dass dann Leute mit aufzunehmen, die einem selber eigentlich zurecht sind und nicht so die diese Mauer so zumachen und sich auf seinem moralischen hohen Ross da irgendwie ausruhen, weil ich glaube, dann kann man im Zweifel eher den gegenteiligen Effekt verursachen, dass sich die Fronten eigentlich nur noch verhärten und unentschiedene vielleicht Wähler dann doch sagen so, ey, mit euch, ihr seid ja die echten Faschisten, was ja immer dieses Narrativ ist, was die AfD ja auch versucht, dass das ja so undemokratisch sei. Und deswegen finde ich wichtig, dass man da irgendwie dialogbereit ist und sagt so, ja, ey, wir lassen Diskurs zu, auch wenn wir mit Punkten nicht einverstanden sind. Hauptsache, wir sind nicht so ganz weit da außen. Und ich finde es natürlich auch ein bisschen weird, wenn die Politik sich da so einmischt. Also es muss ich einfach sagen, das hast du ja am Anfang schon angedeutet, die Bauernproteste, da will die Politik will plötzlich mitdemonstrieren, teilweise gegen sich selber. Und das ist halt einfach weird. Und ich weiß auch nicht, ob es hilfreich ist, wenn Annalena Baerbock und Olaf Scholz sich dann in Potsdam dann ein Selfie machen auf dieser Demo. Also ich weiß es nicht. Ich finde es so ein bisschen komisch.
Ja, kann ich mich dir nur anschließen. Ich sehe auch genau diesen Punkt kritisch. Natürlich, das ist im Endeffekt, wenn man das so möchte, auch wieder eine Form von Populismus, den ich vorhin bei Söder und Aiwanger kritisiert habe. Den kann man hier natürlich genauso bei Scholz und Baerbock kritisieren. Salopp formuliert, sollten die sich gerade mal auf die Realpolitik konzentrieren und dafür sorgen, dass das, was ja zu Recht kritisiert wird im Moment in Deutschland, dass das endlich mal wieder, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber dass das wieder zum Laufen gebracht wird. Also dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, Rezession und so weiter und so fort. Da muss jetzt ein Ausweg gefunden werden. Und das muss aber auch bedeuten, dass sich die Regierungsparteien da endlich mal zusammenreißen und tatsächlich versuchen, auch den Karren aus dem Dreck zu ziehen und nicht eben mit Symbolpolitik, à la wir machen Selfies auf Demos, sich jetzt auseinandergesetzt wird. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Das führt oder kann nämlich auch wieder dazu führen, dass diese in Anführungsstrichen Spaltung, auf die wir auch schon mal eingegangen sind, dass die doch eher verstärkt wird. Inwieweit jetzt das, was du gerade angesprochen hast, mit dem Rückgang der Zustimmungswerte der AfD wirklich mit den Demonstrationen zusammenhängt, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr schwierig ist. Vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn eben auch der Chef von Forsa sagt, dass wir auf Weimarer Verhältnisse zuschlittern, natürlich auch bezogen auf den Aspekt Bündnis Sarah Wagenknecht, wo da natürlich auch die Frage sein kann, spielt vielleicht auch diese Neugründung von Bündnis Sarah Wagenknecht damit rein, dass so
das wird es sein, also weil die sonstigen sind gestiegen. Es ist dann leider Gottes ein bisschen plumper als vielleicht diese Demonstration, obwohl vielleicht liegt es vielleicht eher an dem nochmal ins Bewusstsein rufen mit den Identitären und dem Treffen, also mit Martin Sellner ist ja eigentlich nicht mehr bei der Identitären Bewegung, dass dann doch vielleicht der ein oder andere doch noch halbwegs bürgerliche AfD-Wähler denkt, ai.
Ja, das spielt natürlich auch mit rein. Es gab und gibt natürlich auch immer noch die diese Verteidiger der AfD, die eben in der Partei einfach wirklich einen sehr konservativen Ableger sehen und die eben sagen, es ist doch gar nicht das Problem mit den Ausländern, was hier im Fokus steht, sondern die anderen Probleme. Ich glaube, vielleicht hat tatsächlich dieses Treffen und vielleicht haben auch diese Demonstrationen doch etwas, wie du gerade gesagt hast, dazu beigetragen, dass sich der eine oder andere doch nochmal überlegt, ob das so die smarteste Variante ist. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, aber ich will ja, wie gesagt, auch gar nicht die Demonstration jetzt verteufeln oder schlecht heißen. Es ist schon ein, finde ich, sehr positives Zeichen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen, sich da auch offen gegenstellen. Ist es ein sehr gutes Zeichen. Aber ich würde es halt gesagt, oder ich finde es wichtig, auch den Kontext zu betrachten. Natürlich ist hier Rechtsextremismus ein Problem, was wirklich gut ist, dass dagegen vorgegangen wird. Aber Rechtsextremismus ist eben mehr als nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, der jetzt hier aufgemachte Ethnopluralismus. Und der ist eben sehr weit von dem entfernt, was eben auf der Wannsee-Konferenz oder ähnliches beschlossen wurde. Deswegen, da muss man sehr aufpassen. Relativierung ganz gefährlich, Bezüge zum Nationalsozialismus ganz gefährlich, vor allem dann, wenn man eben den Antisemitismus außen vor lässt. Und um auch da nochmal drauf zurückzukommen, du hattest es jetzt von Berlin angesprochen, wie dort mit diesen Gruppierungen umgegangen wurde. Ich kann es für Hamburg tatsächlich nicht sagen. Ich war da auf dieser Demonstration auch anwesend, tatsächlich aber privat, also nicht beruflich. Mir sind dort auch Palästina-Flaggen aufgefallen. Tatsächlich kann ich aber nicht sagen, ob aktiv etwas dagegen gemacht wurde, weil es wirklich so unfassbar voll war, dass man zum einen nicht mal in die Nähe dieser Fahnen gekommen ist. Und zum anderen, dass eben wir auch relativ weit weg standen vom Lautsprecherwagen oder von der Bühne, was auch immer das war. Das war so voll, ich kann nicht mal sagen, ob das eine Bühne oder ein Lautsprecherwagen war. Auf jeden Fall keine Ahnung, ob dort tatsächlich aktiv etwas gegen diese Personengruppierung, was auch immer, gemacht wurde. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Auf den Bildern sieht man es immer wieder. Auf manchen Bildern wurde versucht, das so ein bisschen durch künstlerisches Raffinesse rauszuschneiden, das wäre falsch, aber versuchen, so diese Fahnen so ein bisschen unkenntlich zu machen durch gut gewählte Bildausschnitte. Das hat man so ein bisschen versucht, habe ich das Gefühl gehabt. Aber wie jetzt wirklich in Hamburg damit umgegangen wurde, mit diesen Personen, kann ich nicht genau sagen. Und das ist eben auch noch so ein Aspekt, der da in meinen Augen mit reinspielt. Auch wenn ich, wie gesagt, nochmal zurückdenke, als die erste Pro-Israel-Demo in Hamburg war, da gab es eben auch versuchte Angriffe auf Demonstrationsteilnehmer mit Israel-Fahnen, was eben auch nicht zu einer weiteren Empörung danach geführt hat, um das nochmal so in den Kontext zu rücken. Und wahrscheinlich waren die Leute, die damals diese Pro-Israel-Leute angegriffen haben, vielleicht jetzt auch bei der Demo gegen die AfD mit dabei.
Ja, aber grundsätzlich, um das vielleicht irgendwie im Guten auch abzuschließen, Josef Schuster vom Zentralrat der Juden hat ganz deutlich gesagt, dass er der Meinung ist, dass das auch für die jüdischen Gemeinden und die jüdischen Menschen in Deutschland ein positives Signal ist, diese Demos, weil man natürlich auch, glaube ich, in der jüdischen Community durchaus auch Angst vor rechtsextremem Antisemitismus hat und mit, ich sag mal, politischen Unsicherheiten, die in der Form durch vielleicht einer Starken der AfD von einer teilweise rechtsextremen Partei kommen, für Juden und Jüdinnen in Deutschland beängstigend sein muss. Und deswegen ist das schon auch ein gutes Signal. Und das sehen, glaube ich, auch viele Juden in Deutschland so. Und das möchte man, also man darf jetzt auch in aller berechtigter Kritik an dem blinden Auge gegen den islamistischen oder teilweise auch muslimischen Antisemitismus nicht darüber hinwegtäuschen, was ja viele auch so israel-solidarische AfD-Wähler machen, so zu tun, als gäbe es eigentlich diesen rechten Antisemitismus nicht. Den gibt es natürlich massiv, insbesondere durch diese ganzen Verschwörungserzählungen, die da passieren. Das möchte ich auf jeden Fall da auch nochmal festhalten.
Das sowieso. Also wie gesagt, wir haben es ja in den letzten Folgen auch relativ eindeutig gemacht. Es gibt eben nicht nur die eine Form des Antisemitismus, sondern es gibt viele unterschiedliche Formen des Antisemitismus, die man hier alle betrachten muss. Damit hast du es aber, glaube ich, schon gut abgeschlossen, auch mit dem, was Josef Schuster dazu sagt. Vielleicht, um am Ende der Folge auch nochmal auf ein Thema zu kommen, was jetzt auch nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Zwei Aspekte, die man aber, glaube ich, so ein bisschen miteinander verknüpfen kann. Das sind auch Fragen, womit müssen wir als Demokratie oder als Demokraten umgehen können? Und das sind zwei Sachen, die jetzt hier wieder sehr stark in den Fokus rücken. Zum einen wird hier ein Verbot der AfD plötzlich wieder laut. Es wird diskutiert auch von Politikern wieder. Also auch hier nochmal die Symbolpolitik, dass gefordert wird, die AfD zu verbieten. Und zeitgleich, das ist ja auch ein zweiter großer Punkt, dass gefordert wird, Herrn Höcke seine Grundrechte zu entziehen. Was ja theoretisch möglich ist laut Grundgesetz. Das wird beides diskutiert. Ich glaube, das kann man so ein bisschen zusammenfassend betrachten. Und da würde ich jetzt mal sagen, was sagst du dazu?
Ich sag's ganz ehrlich, ich bin kein Fan von dem Parteienverbot der AfD und mit den Grundrechten, ehrlich gesagt, erst recht nicht. Das halte ich für einen relativ spektakulären Gag. Das Parteienverbot grundsätzlich, nicht weil ich dagegen bin, jetzt die AfD grundsätzlich zu verbieten, so wenn der Rechtsstaat sowas hergibt und man das beweisen kann, dann wäre das ja auch alles rechtsstaatlich, ist ja auch fein. Ich glaube nur, dass der negative Effekt von all dem, was da passieren würde, massiv größer wäre als der Nutzen dessen. Und der Hauptgrund dafür ist, das Ganze würde vielleicht bis zu 10 Jahre dauern. Und das heißt, die AfD könnte weiterhin 10 Jahre an Wahlen teilnehmen und mit dem Verbotsverfahren im Nacken meiner Meinung nach ihre Position eigentlich eher stärken. Und auch wenn es so Politiker-Blabla ist, sehe ich das schon auch so, man muss die AfD inhaltlich stellen, Punkt.
Ja, sehe ich ähnlich. Vielleicht auch nochmal der Zusatzpunkt. Auch das ist ja so ein Aspekt, über den man immer schon mal gesprochen hat. Nur weil man eine Partei verbietet, heißt das ja nicht, dass die Gedanken oder die Ideologie dadurch aus den Köpfen der Menschen verschwindet.
Sowieso.
Das ist, glaube ich, hier auch ein entscheidender Punkt. Und natürlich sind es schöne Punkte, die es gibt und die man probieren kann. Aber ich sehe es da relativ ähnlich. Auch wenn, und das ist ja auch noch die Frage, ist es wirklich so, dass man der AfD als Gesamtpartei eindeutig nachweisen kann, dass sie gegen die Grundrechte verstößt, beziehungsweise gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert, dann natürlich kann man sagen, okay, es ist verfassungsrechtlich möglich, es ist rechtsstaatlich möglich, diese Partei zu verbieten. Wir haben es aber auch gesehen. Zweimal ist ein NPD-Verbotsverfahren gescheitert. Es gab zwei Parteiverbote, wenn wir uns wir haben es nicht erlebt, Anfang der 50er Jahre, wurden die Sozialistische Reichspartei und die KPD verboten, hat am Ende aber auch nicht dazu geführt, dass wir zum einen keine Rechten, keine Nazis, und damals waren es ja wirklich noch Nazis, und dass wir keine Kommunisten mehr in Deutschland haben, haben wir beides noch. Das heißt, dieses Verbotsverfahren hat im Endeffekt, wenn überhaupt, dazu geführt, dass diese Parteien nicht mehr existieren, aber die Strukturen gibt es ja trotzdem noch, was allgemein bei bestimmten Sachen so ist. Natürlich kann man sagen, wenn es sich anbietet, und das haben wir ja auch jetzt in Bezug auf beispielsweise die Hamas oder Ähnliches gesehen, also Verbote machen sind nicht immer unsinnig, aber in dem Fall ein Parteienverbot ist ein, finde ich, sehr gefährliches Mittel, was eben sehr problematisch sein kann. Und das, was wir jetzt hören, ist eben doch, glaube ich, wieder sehr stark eben diese Symbolpolitik, Ansätze von Populismus, die so ein bisschen mehr den Fokus darauf legen. Wir wollen hier jetzt einfach zeigen, wie stark, wer hier quasi der größte AfD-Gegner ist. Und da ist natürlich das Schwert des AfD-Verbots ein schönes Mittel, um zu zeigen, wie toll demokratisch man doch ist.
Genau, also da könnte man jetzt auch nochmal eine ganze Folge mitfüllen mit der Thematik. Ich finde eine Sache, ich glaube halt, viele Positionen, die innerhalb der deutschen Gesellschaft grenzwertig sind, in der politischen Einstellung der Menschen, die reaktionär bis rechtsradikal sind, das haben wir auch schon Stunden quasi lang erklärt, sind ja auch nicht neu. Also es ist ja auch die sind ja nicht wegen der AfD so geworden, die Leute. Sie finden halt jetzt mehr und mehr ihr Sammelbecken in der AfD, und ich glaube, man muss auch mit einem gewissen Realismus einfach mal sehen, man muss halt dafür sorgen, dass diese Leute, also die finden ihr Sammelbecken in der AfD, und diese Leute mit dem Verbot, wie gesagt, bleiben die Leute ja, behalten sie ihre Position. Und man muss halt irgendwie darüber nachdenken, wie man, weil, und man wird diese Leute auch jetzt ja nicht umerziehen können. Das wird ja auch nicht funktionieren. Die lassen sich auch durch Demonstrationen von gegen die AfD nicht umerziehen. Man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass man diese Leute zumindest noch in einem demokratischen Selbstverständnis hält, als kleinsten gemeinsamen Nenner, dass man eben hier keine autoritären Regime und Positionen an der Macht haben will. Und das finde ich halt irgendwie ist der Weg, also am Ende so salopp gesagt, am Ende ist ja schon immer wieder das gleiche Thema, irgendwie muss man wieder schaffen, dass halt irgendwie Leute, die wir als eigentlich irgendwie gerne mal als Nazis bezeichnen, trotzdem noch die CDU und nicht die AfD wählen.
Ja, das sowieso, und auch da muss man natürlich sagen, wir haben es vorhin bei dem Treffen schon angesprochen, es waren ja eben nicht nur AfD-Politiker bei diesem Treffen in Potsdam, sondern es waren ja auch, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der aktuelle Stand war, ob es tatsächlich noch Mitglieder der CDU waren oder ehemalige Mitglieder der CDU, auf jeden Fall Menschen, die eben der CDU sehr nahe stehen. Und auch das ist ja kein neues Phänomen, dass innerhalb der CDU rechte bis sehr rechte Kräfte, ich sag nur eine gewisse Erika Steinbach, war auch lange Zeit Mitglied in der CDU und konnte lange Zeit ihre Umtriebe da auch noch als CDU-Mitglied leisten. Ein Hans-Georg Maaßen war Mitglied der CDU, ist sogar für die CDU im Thüringer während der Thüringer Landtagswahl für die CDU angetreten.
Ich glaube, Stand jetzt ist er immer noch Mitglied der CDU. Ich glaube, das Ausschlussverfahren läuft noch.
Okay, dann ist er immer noch. Also wir sehen, es gibt auch in der CDU problematische Charaktere. Natürlich wird aber in der CDU nicht, oder es wird natürlich nicht über ein Verbot der CDU nachgedacht. Solche Aspekte kommen da nicht rein. Trotzdem, und das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, es gibt auch innerhalb dieser Partei, Freie Wähler haben wir auch schon genannt, es gibt auch in anderen Parteien Fälle, wo man darüber diskutieren kann, was sind da eigentlich für Menschen drin. Und auch da ist es so, dass wir diese Ideologien oder diese Denkweisen natürlich nicht verbieten können, aber auch da ist es, glaube ich, schwierig und gefährlich, diesen Menschen im Endeffekt den Mund zu verbieten. Natürlich, solange sie sich in einem rechtsstaatlichen Rahmen bewegen, muss man, glaube ich, viel aushalten. Und das ist ja auch Sinn und Zweck einer Demokratie. Man hat immer die Möglichkeit, dagegen zu protestieren. Das ist, glaube ich, auch das Positive daran, dass sich Proteste eben dann doch bilden, wie jetzt, um auch nochmal auf den Kampf, oder auf diese Veranstaltung morgen im Kampnagel zurückzukommen. Es wird Gegenprotest geben. Das ist etwas Gutes. Und es wird eben Gegenprotest in einem demokratischen Rahmen geben. Wir haben ja auch schon mal über die Geschichte mit dem Tagesschausprecher gesprochen, wo es eben sich, sagen wir mal, weniger in einem demokratischen Rahmen aufhielt, wo eben versucht wurde, diese Veranstaltung, in der er sich kritisch über den Islam äußert, wo eben versucht wurde, diese Veranstaltung abzusagen und er dort eben dann auch angegriffen worden ist. Alles Probleme, die man so nennen kann, und das ist, glaube ich, hier der entscheidende Fakt, dass man wirklich darauf achten muss, dass man sich dass man in einer Demokratie doch einiges aushalten muss. Und das ist etwas, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, was gerne mittlerweile in den Hintergrund tritt, sowohl auf linker, ich sage Vogue, als auch auf rechter Seite mittlerweile immer mehr in den Fokus rückt, dass es wirklich schwieriger wird, Argumente auch aushalten zu können und aushalten zu müssen.
Und so schließt sich jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal der Kreis, um auch nochmal die Bauernproteste mit reinzunehmen. Das ist ja irgendwie der Punkt, den ich die ganze Zeit versucht habe zu machen. Ich hoffe, der ist rübergekommen, ist zu sagen so, boah, auch wenn wir echt nicht vieles nicht cool finden, was diese Leute denken aus so einer linken, bürgerlichen Perspektive. Es hat geklappt, so ein bisschen zu sagen, es gab diesen Protest, den muss man aushalten. Und der hat sich, obwohl er so teilweise so rechts in Anführungszeichen oder reaktionär in Teilen war, hat er sich trotzdem im Großteil von der AfD distanziert. Und das ist, glaube ich, die, auch wenn es weh tut, die einzige Entwicklung, auf die wir wirklich bauen können, um die ganz rechten, wirklich gefährlichen Tendenzen, die ja am Ende von so einer AfD-Mehrheit wirklich ja auch ausgehen, zu bekämpfen, ist im Endeffekt zu sagen, so, okay, wir halten die Leute, solange es geht, mit am Tisch, so. Auch wenn es wirklich, wirklich komisch ist, wenn man das aus einer linken Perspektive sagt und es wirklich wehtut. Und so den Kreis nochmal zu schließen, zu sagen, einfach aus einer strategischen Perspektive, nicht den Bauernprotest nicht per se als irgendwie rechtsradikal frame, weil so machen wir ihr Game so von den Leuten, die das wirklich rechtsradikal unterwandern wollen.
Gleiches gilt auch für die Demonstrationen gegen die AfD. Auch da muss man aufpassen, dass man sie eben nicht zu stark als links framed, wie das jetzt gesagt Herr Aiwanger gemacht hat, oder die CSU jetzt auch versucht, indem sie das eben mitorganisieren will. Genau das Gleiche, nur andersrum. Das ist, glaube ich, das, worauf man wirklich achten muss. Und das ist vielleicht so der Fokus, den man hier mitnehmen kann. Jetzt könnte man natürlich salopp formulieren, das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist im Endeffekt genau das, was eine neue Partei, auf die wir heute gar nicht gesprochen oder über die wir heute gar nicht gesprochen haben, auch versuchen will, in Anführungsstrichen links und rechts zu vereinen. das Bündnis Sarah Wagenknecht, habt ihr bestimmt auch mitbekommen. War eigentlich für heute auch noch geplant, dass wir drüber sprechen, aber mit Blick auf die Zeit ist das, glaube ich, etwas, was wir dann nochmal auf eine der nächsten Folgen verschieben.
Ja, das wird einfach unsere nächste Folge und da nehmen wir das mal ganz auseinander. Und da möchte ich dann doch nochmal abschließend dazu sagen, dass die, es geht ja immer darum, irgendwie die universellen Freiheiten zu verteidigen, nach innen und nach außen. Und das ist, glaube ich, oft so ein Problem, was vielen Linken und Linksliberale dann nicht auf die Reihe bekommen, dass sie dann doch irgendwie wenn es nicht um sie selber geht, dann oft irgendwie mit den Autokratien flirten, mit der Hamas flirten oder mit Russland flirten. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen der Teaser darauf, warum natürlich auch das problematisch ist, da rechts und links und was ist da eigentlich wieder rechts und links und so. Und wo ist die CDU da eigentlich vielleicht gar nicht mehr so rechts in Anführungszeichen? Was ist eigentlich mit einer Westbindung? All diese Themen finde ich in dem Zusammenhang spannend und darüber können wir dann reden, wenn wir über das Bündnis Sarah Wagenknecht, wenn wir darüber sprechen, ich möchte auch irgendwann mal eine Partei haben, die nach meinem Namen benannt ist. Und das war's von mir. Tschüss.
Also, folgt uns bei Instagram.
Also, und gibt uns gute Bewertung.
Also macht euch darauf gefasst, dass wir auch bald ein Bündnis Gerrit Sebald haben werden, das dann in Berlin zur nächsten Bürgerschaftswahl antritt.
Wählt mich.
Genau. Dann noch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.